at you, Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zur 60. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal.
Hallo.
Dies ist eine Roundup-Episode, die wir ein bisschen verschoben haben. Das ist eigentlich unsere Roundup-Episode für den Juli. Und der Juli stand tatsächlich ganz im Zeichen des Sette Gialli, was im Umkehrschluss heißt, dass initiiert von Alexander vom Abspanngucker-Podcast quasi so eine Art, Motto für den Juli ins Leben gerufen wurde, in dem Podcaster, Blogger, Twitter-Leute 7 Gialli bzw. 7 Giallo-Filme gucken sollten, um darüber dann zu schreiben, zu twittern oder zu podcasten. Das ist alles unter dem Hashtag Sette Gialli. Und daran haben wir natürlich auch teilgenommen bzw. nehmen jetzt teil und haben uns natürlich ein paar, ich will gar nicht sagen Rosinen rausgepickt, weil das haben wir in der Tat eben nicht unbedingt gemacht, weil natürlich unser Hauptmotto dieses Podcasts natürlich auf dem Horrorfilm oder auf dem Genre-Kino ist und da natürlich gerade die großen Gialli von meinetwegen Mario Bava und von Dario Argento oder Lucio Fulci und so weiter natürlich Hauptthemen bei uns sein werden. Deswegen haben wir uns eher ein paar kleinere rausgesucht oder ja, ganz so klein sind sie nun auch wieder nicht, aber Filme, die wahrscheinlich eher bei uns jetzt kein Hauptthema für eine Podcast-Episode sein werden. Wir haben euch ja auch schon mal erklärt, was ein Giallo ist. Es ist halt dieses italienische Subgenre des Thrillers, das Anfang der 70er Jahre seinen Höhepunkt hatte, inspiriert von Krimis, von Hitchcock und seine typische Giallo-Stimmung, die durch tolle Musik und Bilder erzeugt wird und meistens auch durch schöne Frauen und vor allem durch toll in Szene gesetzte Mordsequenzen. Und da haben wir uns ein paar Sachen rausgesucht und Pascal, den Anfang machst du. Du hast dir ja auch was rausgesucht, tatsächlich, was ich noch nicht gesehen habe.
Ja, das ist natürlich ein sehr schönes Thema gewesen, wie man ja auch vielleicht weiß. Ich habe ja jetzt auch noch nicht die allumfassende Erfahrung im Giallo-Genre und umso mehr habe ich mich gefreut. Leider habe ich dann auch im Endeffekt nicht so viel geschafft, wie ich gerne hätte wollen würden, aber nichtsdestotrotz habe ich mir zum Beispiel Spasmo angeguckt. Das ist ein Film von 1974 vom Regisseur Umberto Lenzi. Du hast ja auch in der letzten Roundup-Episode schon Man from the Deep River einmal erwähnt. Das ist, glaube ich, man möge mich lügen strafen, aber ich glaube, das ist der bekannteste von Umberto Lenzi. Ja, auf jeden Fall hat er den Giallo Spasmo gedreht und im Endeffekt alles das, was du schon so schön beschrieben hast, was so ein Giallo auch ausmacht, das findet sich hier irgendwie mal mehr, mal weniger auch wieder. Es geht im Endeffekt um einen Christian, gespielt von Robert Hoffman, der hier die Hauptrolle übernimmt und der mit einer netten Dame, mit der Barbara, von einer Party in ein Hotel geht und dort, kurz bevor es dann zum unvermeidlichen Höhepunkt bzw. Kultus kommt, dringt ein Mörder in dieses Haus ein. Und Christian überwältigt den kurzerhand und so wie es eigentlich ist kein Mörder eingedrungen, weil der Mörder in diesem Fall wird zum Ermordeten, denn der Christian im Eifer des Gefechts bringt diesen um. Daraufhin erklärt er das dann Barbara, was gerade eben passiert ist, die hauen ab und später kommen sie wieder, sehen dann, die Leiche ist gar nicht da und es sieht auch gar nicht so aus, als ob das überhaupt geschehen wäre. Und ohne jetzt noch so weit in die Story vorzugreifen, es wird immer komplexer, es tauchen immer mehr Figuren auf und nach kommt so ein bisschen raus, dass da halt wohl ein bisschen was, geplant ist und da, die Story ist sehr, nicht wirr, aber auch nicht sehr linear, also sehr, sehr viele Figuren haben sehr viele verschiedene Motive, es ist fast schon so ein bisschen, Spionage-Thriller-mäßig, dass man halt schon manchmal denkt, jetzt ist das noch so und das so und hier gibt's noch dann diese Auflösung und den Twist. Fand ich jetzt nicht per se schlimm, aber hat mich jetzt aber auch da in der Hinsicht nicht von der Spannung mitgerissen. Was man aber sagen kann, ist, der Film ist durchweg schön, er ist sehr schön gedreht, es wurde sich viel Mühe gegeben bei den Sets, dass die alle schön ausgeleuchtet sind, dass viele aufwendige Fahrten, Kamerafahrten und sonst welche noblen Sachen da inszeniert wurden. Was ich ein bisschen zu bemängeln habe, sind hier und da die Mord und ja, die Mordsequenzen sind einerseits rar, auch in ihrer Explizität und halt auch teilweise nicht so 100%ig überzeugend, wage ich mal so zu kritisieren.
Das ist eigentlich tatsächlich ungewöhnlich. Ich werfe da mal kurz ein, weil Lenzi ist jetzt nicht gerade als virtuoser Regisseur bekannt. Also Man from Deep River ist jetzt nicht sein bekanntester Film. Das sind tatsächlich eher so Schmuddelfilme, sag ich's mal, wie es jetzt vielleicht der unsere Eltern ansehen würden, wenn die sich sowas anschauen, weil er hat halt wirklich alles Mögliche gemacht, was so im Low-Budget-Sektor ist, von Euro-Spy-Filmen zu Western, zu Kannibalen-Filmen und Giallo eben. Und gerade seine bekannten Werke sind eher so die berüchtigten, aber nicht wirklich guten Filme, so wie Cannibal Ferox oder Eaten Alive und City of the Walking Dead. Und das ist alles so, ja, er ist ein Provokateur, muss man wirklich sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass er ein besonders begabter Regisseur ist, gerade wenn man es halt vergleicht mit anderen Italo-Größen, halt wie Argento, wie Fulci, wie Bava, dann ist da schon ein krasser Unterschied zwischen. Aber er hat halt zumindest irgendwie so eine Art, ja, Filmcharakter für sich irgendwie geschaffen, dass alle seine Filme, obwohl sie teilweise einfach wirklich nicht gut sind, doch irgendwie so einen Kultstatus erreicht haben, zumindest für Genre-Kinogänger. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass Basmo jetzt erzähltechnisch jetzt nicht auf der Höhe ist.
Ja, ergibt definitiv Sinn. Der ist jetzt auch also audiovisuell nicht in irgendeiner Art und Weise atemberaubend, aber der ist halt einfach aufgrund des des Drehortes, das ist halt ne, also schön am Strand und also ich denke mal, ich nehme an der italienischen Küste irgendwo gedreht. Der ist schon sehr, ja, der macht schon Spaß, den sich anzuschauen, weil der durchaus sehr hübsch ist, aber haut mich jetzt auch nicht um. Ja, das war so mein Ersteindruck von diesem Werk.
Also meinst du, ich muss den nicht unbedingt sehen?
Nö, also vielleicht irgendwann mal des Komplettierungswillens wegen, aber nö, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass du da was Großartiges verpasst.
Okay, ich habe mir einen Film von Luciano Ercoli rausgesucht, der im Original La Morte Accarezza a Mezzanotte heißt, aus dem Jahre 1972, der aber international eher unter dem Namen Death Walks at Midnight bekannt ist. Und der handelt von einem Model namens Valentina, das experimentelle Drogen als Teil eines wissenschaftlich angeleiteten Experiments zu sich nimmt. Und während sie quasi unter diesen Dosierungen steht, hat Valentina Visionen von einer jungen Frau, die brutal ermordet wird von jemandem, der einen Handschuh trägt, der mit fiesen Stacheln besetzt ist. Und es stellt sich dann heraus, dass diese Frau tatsächlich auf diesem Wege getötet wurde. Und nun ist Valentina plötzlich selbst im Fadenkreuz des brutalen Killers. Und ja, ich weiß nicht so recht, ob es an den Temperaturen derzeit liegt. Also ich glaube, als ich den Film gesehen habe, war das einer von den wirklich richtig heißen Tagen in diesem Sommer. Und davon hatten wir nun nicht gerade wenig, oder wir haben aktuell auch immer noch nicht wenig davon. Aber so richtig begeistert hat mich der Film nicht, weil irgendwie, das war alles okay, das war jetzt irgendwie nichts besonders verkehrt, aber es hat halt irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal oder eine Besonderheit gefehlt. Also zum Beispiel auch da wieder der Vergleich zum Beispiel zu Argento, da hat mir hier komplett irgendwie so ein bisschen so die Fantasie, Kreativität gefehlt, aber auch gleichzeitig halt die Brutalität, wie sie zum Beispiel in Fulci wahrscheinlich in den Film eingebracht hätte. Also es war alles sehr mittelmäßig und ja, hätte ich auch tatsächlich drauf verzichten können, hab dem Film jetzt 3 Sterne gegeben. Was hast du Spasmo gegeben?
Achso, auch 3 Sterne.
Ah, okay. Ja, also das ist jetzt nichts unbedingt, was man gesehen haben muss. Aber du hast hier auf jeden Fall was angesehen, was man tatsächlich gesehen haben muss, ohne es tatsächlich unbedingt gut finden zu müssen.
Genau, ich habe Mario Bavas Bay of Blood gesehen von 1971 und ja, bin da theoretisch auch relativ unbefleckt rangegangen, habe jetzt auch vorher nicht, ja, Entschuldigung, achso, sorry, ich dachte gerade, du wolltest was sagen, habe vorher jetzt auch nicht unfassbar jetzt gewusst, was für einen Grund es geben könnte, warum den sich vielleicht doch unbedingt mal angesehen haben sollte. Um mal kurz darauf einzugehen, worum es geht. Es geht um es beginnt alles damit, dass eine Gräfin Friederika, die in einem Anwesen, in einer Bucht lebt, von ihrem Ehemann Filippo umgebracht wird. Kurz darauf wiederum ihr Ehemann Filippo auch umgebracht wird. Und Und das aber alles nachher so aussieht, als ob die Frederika sich selber umgebracht hätte. Und der Mord des Ehemanns, dass ihr Ehemann verschwunden ist, wird auch gar nicht so schnell aufgedeckt. Und daraufhin möchten halt diverse Menschen sich quasi jetzt um das Erbe streiten und tun dies auch. Und daraufhin entsteht ein, wie sagt man, eine von vielen Seiten ausgehende, sehr elaborierte Mordkette. Und was dann halt noch ganz interessant ist, ist, dass halt zwischendrin auch nochmal so vier Teenager auftauchen, die halt nämlich genau an diesem Ort, in dieser Bucht Urlaub machen möchten. Und da kommen dann doch tatsächlich sehr krasse Slasher-Vibes hoch. Und da darfst du mich jetzt auch gerne mal korrigieren bzw. ergänzen. Was ich halt auch gehört habe, ist, dass also die ein oder andere Person wird hier sowas wie den ersten Slasher oder zumindest ein Opener des Slasher-Genres hier dem Film das quasi so ansehen. Würdest du dem zustimmen?
Ja, oder? Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich das meinte, dass man unabhängig davon, wie man ihn qualitativ findet, den Film gesehen haben sollte, weil teilweise sogar, weil du hast nämlich nachher noch einen Film im Angebot, der jetzt nicht zum Giallo gehört, der aber extrem beeinflusst ist und der gerade extrem von Bay of Blood beeinflusst ist, weil auch teilweise ganze Kill-Sequenzen übernommen wurden in der Reihe, die wir gleich noch ansprechen werden. Und das ist halt der Hauptgrund. Also das ist wirklich so in der Form, das ist halt so ein Misch aus Giallo und wirklich diesem Übergang zum amerikanischen Slasher. Das ist eigentlich der perfekte Film dafür, um diesen Übergang erkennen zu können. Und da ist ganz viel das amerikanische Kino beeinflusst worden, eben von Bay of Blood zum Beispiel.
Ja, es ist, ich finde diese halbe Stunde, wo dann mehr oder weniger sich um die Teenager dreht, ist auch definitiv der Höhepunkt des Films, zumindest für mich gewesen. Da sind auch wirklich von der audiovisuellen Seite aus sehr, sehr schöne Shots entstanden und sehr coole Kills. Auch nicht zu wenig nackte Haut, wer das mag, wird auch hier zufrieden sein. Doch.
Und also die wunderbare Claudine Auger spielt da mit, die auch schon mal Bond-Girl war. Ist immer eine Augenweide. Das ist, glaube ich, die einzige Dame, die nicht nackt zu sehen ist.
Ja, das ist halt ein bisschen. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ach ja. Nee, ich habe dem am Ende 3,5 gegeben, weil ich fand den schon. Also mir war dann am Ende durchaus die Wichtigkeit dieses Films bewusst, aber über diese halbe Stunde Teenager-Slasher-Moment hat er mich dann halt auch nicht so mitgenommen. Und auch gerade das Ende, ich weiß jetzt nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das ist halt so ein bisschen. Also wenn man danach herausbekommt, wer am Ende dann noch lebt, naja, ich will das jetzt ja niemandem vorwegnehmen, aber könnte man komisch finden, auch generell den Schluss.
Naja. Nee, sehe ich ganz genauso wie du, ich habe dem sogar nur 3 Sterne gegeben, also auch eben, also man erkennt auf jeden Fall, dass der wegweisend war für das Genre, aber er ist halt in seinem Genre selbst eben nicht jetzt unbedingt ein Klassenprimus oder so. Im Gegensatz tatsächlich zu einem Film, den ich mal wieder gesehen habe, also es ist jetzt keine Erstsichtung gewesen, und zwar habe ich den Dario Argento-Film Tenebrae mir jetzt zum zweiten Mal angesehen, aus dem Jahre 1982, und ich muss sagen, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich da betrunken war oder was da los war, da fand ich den tatsächlich überhaupt nicht gut, und jetzt fand ich ihn tatsächlich richtig, richtig gut. Also in Tenebrae ist relativ schnell erzählt, so Argento-stilmäßig relativ zügig zu erzählen. Geht es um einen amerikanischen Autoren, der gerade in Rom ist, was ja auch wieder typisch Argento ist, dass irgendjemand aus dem Westen nach Europa kommt. Dieser Autor wird von einem Serienkiller verfolgt und dieser bringt scheinbar alle Leute im Umfeld, um die irgendwie was mit diesem Buch, mit dem neuen Buch von dem Autoren zu tun haben, und alle, die daran beteiligt sind, werden umgebracht, so dass er dann auch selber unter Verdacht gerät und so weiter. Also es ist halt ein typischer Giallo-Plot eigentlich. Aber allein, was in den ersten 15 Minuten schon so Wundervolles passiert für die Ohren und für die Augen, ist halt einfach schon beeindruckend. Und was das Schöne ist an Tenebrae ist, dass er eigentlich ein sehr guter Einsteigerfilm ist für das Genre, weil er wirklich sehr zugänglich ist. Und gerade für dieses italienische Genre-Kino ist es halt ein perfekter Einstieg, weil er eigentlich auch alles bietet, was ein Giallo hat. Also der hat einen großartigen Score, der hat heftige und fantastische Kill-Sequenzen. Visuell ist es typisch Argento-like, spielt in einer ganz anderen Liga. Und das Seltsame ist halt, dass normalerweise oft bei diesen Giallo ist ja oft viel ja, Whodunit ist hier auch mit bei, aber es ist alles so ein bisschen straighter und nachvollziehbarer erzählt als in vielen anderen Gialli und deswegen ist es halt ein perfekter Einstieg quasi, weil er irgendwie so diese Quintessenz, dieses Genre so richtig auf den Punkt bringt und er beweist letztendlich eigentlich nur wieder, dass eben, es gibt halt viele Gialli, aber eben die besten kommen dann doch irgendwie von Argento und Bava, was irgendwie platt klingt und auch einfach gesagt klingt, aber letztendlich ist es auch irgendwie die Wahrheit, vielleicht Sergio Martino könnte man da noch mit dazu zählen, aber letztendlich muss man sagen, von den großen Namen kamen dann halt auch die besten Genrebeiträge und Tenebrae kann ich wirklich nur empfehlen, also gerade wer noch nie irgendwas aus diesem Bereich gesehen hat, der kann perfekt mit diesem Film einsteigen, aber ich gehe mal davon aus, wie ich uns kenne, werden wir den von mir hier mit 4 Sternen bewerteten Film auch wahrscheinlich nochmal mit einer Einzelepisode besprechen. Dann habe ich mir angesehen, auch ein Film von Mario Bava, genauso wie du, und zwar 5 Dolls von August Moon aus dem Jahre 1970 im Original. Ja, jetzt weiß ich nicht, was 5 auf Italienisch heißt. was heißt denn auf Französisch?
Quinto?
Quinto. Nee, das wäre eine 4, ne?
Nee, das wäre Quintett.
Ach ja, genau, dann nennen wir es Quinto, Bambole, Per la Luna d'Agosto. Und es handelt von Leuten, die gemeinsam, das klingt schon fast ein bisschen wie der Plot von A Bay of Blood, lustigerweise. Also der handelt von Leuten, die gemeinsam auf einer einsamen Insel für einen Wochenendausflug verweilen und einer stirbt nach dem anderen. Und sie versuchen dann irgendwie die Verbliebenen, die Identität des Killers zu lüften. Auch total banaler Plot eigentlich. Gehört jetzt auch nicht unbedingt zu den bekanntesten Werken von Mario Bava, aber auf jeden Fall zu den seltsamsten. Also es ist irgendwie schon ein Mario Bava-Film, das sieht man auch. Und der ist auch gar nicht so schlecht besetzt. Also Hedwig Fenech, die ja eine Grande Dame des italienischen Genre-Kinos ist, wirkt damit. Jedenfalls, also diese Zutaten haben mir gereicht, dass ich mir den Film auf jeden Fall mal ansehen wollte. Aber man merkt irgendwie so, dass Mario Bavas Herz nicht so vollständig bei diesem Film war. Also man könnte meinen, also er ist ja eigentlich sowas wie ein Perfektionist, würde ich sagen. Und legt ja immer sehr viel Wert auf Details und gerade auf die Audiovisualisierung. Aber hier hat er so ein bisschen schludrig gearbeitet. Also ich finde zum Beispiel, dass der Film irgendwie in keinster Weise irgendwie spannend ist oder interessant ist. Und ja, es gibt ab und zu mal ein paar schöne Einstellungen und visuell ist es auch alles vollkommen auf der Höhe, aber dafür hast du dann halt so einen Score, der teilweise Szenen richtig zerstört. Der klingt so, ja, wie soll ich es ausdrücken? Weißt du, was ich meine, wenn ich dir so kalypsohaft sage? So mit diesem, wie heißt denn dieses Instrument, was so ein bisschen so ähnlich wie Glocken ist, xylophonartig so ein bisschen, was so wie so ein Karibik-Score ist, so Kalypso halt so.
Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja.
Ja, und das nervt total bei dem Film. Und irgendwie, ja, das ist letztendlich irgendwie solide gewesen, aber das ist auf keinen Fall ein Pflichttitel, den man sich irgendwie ansehen muss. Also es wirkt alles eher wie eine Auftragsarbeit von Mario Bava mit wenig Herzblut, deswegen habe ich den 2,5 Sterne gegeben. Etwas besser, aber auch nicht wirklich besser, war ein Film von Emilio Miraglia, The Red Queen Killed 7 Times aus dem Jahre 1972, im Original La Dama Rossa Uccide 7 Volte. Ich liebe das. Und ja, da geht's um Geschwisterpärchen, um Kitty und Evelyn, die durch ihren Großvater hinter das Geheimnis von so einem komischen Gemälde kommen, das von seiner Legende her besagt, dass es da die sogenannte Red Lady gibt, die alle 100 Jahre in dieses Schloss, in dem das spielt, in Deutschland, zurückkehrt und 7 Leute tötet. Und ihre Schwester kommt irgendwie bei so einem Streit ums Leben und 14 Jahre später ist Kitty halt Modefotografin und plötzlich beginnt das Morden wieder. Und halt auch wieder typische Giallo-Geschichte letztendlich. Und ich hatte tatsächlich recht hohe Erwartungen, weil ich vorher von Miraglia La Notte che Evelyn Uschi dalla Tomba gesehen habe. Und der hat mir tatsächlich relativ gut gefallen. Und deswegen hatte ich hohe Erwartungen. Und zumindest in audiovisueller Hinsicht kann Red Queen Killed 7 Times da auch überzeugen. Also der hat einen super Score, der ist super schick gefilmt und auch so diese ganzen Sachen, so diese Kulissen, die Garderobe, das Set-Design sind wirklich richtig, richtig gut gelungen. Und dann spielt da mit Barbara Boucher auch noch eine meiner Lieblingsdamen des europäischen Genre-Kinos mit. Also wer die mal gesehen hat, gerade in ihren jüngeren Jahren, wie fantastisch die Frau aussieht und mit ihren betörenden Augen, da ist man sofort hin und weg, ja. Aber leider will der Film inhaltlich nicht so richtig in Gang kommen. Es gibt zwar so 2, 3 Spannungsmomente, aber dazwischen passiert halt einfach zu wenig und vor allem irgendwie auch nichts Sinnvolles. Das ist zwar irgendwie ein Giallo, aber ja, irgendwie muss dann auch, ich sag mal so, die besten Giallo können dann irgendwie auch auf irgendeine Art und Weise mit ihrer Geschichte packen und glänzen und das kann der Film überhaupt nicht. Und das muss dann auch nicht immer logisch sein, aber irgendwie sollte er dich als Zuschauer zumindest abholen und das macht der Film nicht wirklich und ist dann am Ende, ja, ziemlich mittelmäßig, würde ich sagen. Ja, das sind auch schon unsere 6 Filme des Sette Gialli gewesen, aber da wir ja 7 voll machen müssen, passt das ganz gut, dass du dir den Film, den ich vorhin schon angesprochen habe, einen Film angesehen hast, einen echten Slasher-Klassiker, der komplett inspiriert wurde von vom Giallo-Genre.
Ja, mir war tatsächlich einfach mal wieder danach, zumindest erstmal den ersten Freitag der 13. einfach zu schauen von 1980. Ich hatte einfach, vielleicht auch inspiriert durch den, durch A Bay of Blood, dass mir mal wieder danach war, zum Camp Crystal Lake zurückzukehren. Und ja, wie du halt schon gesagt hast, inspiriert vom Giallo-Genre, ein, wie ich finde, ja, offensichtlich ein zeitloser Klassiker. Wie gut man den jetzt findet und wie gut der auch am Ende ist, ja, ist fast weniger wichtig. Ja, fast weniger wichtig, als wie, was er halt einfach, also, dass er natürlich halt einerseits überhaupt die Reihe Freitag der 13. mit, ist ja glaube ich jetzt mit 11 Fortsetzungen die längste Slasher-Horror-Reihe.
Ja, müsste es ja.
Genau. Und generell hat das Slasher-Genre so gekickstartet, in dem Sinne, absolut wichtig. Und ja, ich kann mir auch gut, also ich meine, das ist ganz klar, dass wir den Film nochmal, beziehungsweise das komplette Franchise allumfassend besprechen werden. Vielleicht noch dieses Jahr, aber wenn nicht, dann denke ich mal spätestens nächstes Jahr.
Spasmo nächstes Jahr.
Ja, genau. Und mein Gott, was bleibt dann jetzt in der Kurzfassung viel zu Freitag der 13. zu sagen? Ich meine, ich hatte wieder Spaß, bin noch ein bisschen, ja, angefixt, jetzt mir nochmal die anderen reinzuziehen wieder. Ich habe die auch noch nie alle am Stück quasi in der Reihenfolge quasi in einem Watch durchgeguckt. Ob das jetzt passiert oder dann halt, wenn wir es besprechen, weiß ich noch nicht, aber ja, ich habe jetzt tatsächlich halt auch noch mal mehr gesehen, wo halt auch die Inspiration herkommt. Das ist halt auch schon mal interessant. Und man erkennt dann hier und da halt tatsächlich noch ein bisschen, ja, das, wie du es eben gesagt hast, man so, wenn jetzt halt dieser, es gab also die älteren Gialli, dann, ja, Bay of Blood ist jetzt ja auch nicht unbedingt neuer, aber dass der Bay of Blood so genau dieses Zwischending war und dann bei Freitag der 13. ist man so, das ist jetzt ein Slasher. So, und ja, So machen wir das jetzt und das ist kein Thriller, da geht's per se nur noch um die Kills und das funktioniert so, wie es jetzt hier gezeigt wird und so ziehen wir das jetzt 10, 15, 20 Jahre durch. War ein Gefühl einfach richtig, den jetzt nochmal zu gucken, um da so diese Brücke dann auch nochmal im Kopf zu zementieren.
Es ist halt so, dass sich Freitag der 13. so ein bisschen halt das typische, also quasi das Halloween Motiv nimmt, also nicht jetzt Halloween an sich, sondern einfach das, wie Halloween als Film funktioniert hat und das halt eben mischt, weil Halloween hatte ja zum Beispiel, das haben wir ja auch in unserem Podcast besprochen, der erste, jetzt ja keine expliziten oder brutalen Szenen drin, es gab zwar da Morde, aber da ist halt nicht Blut wirklich geflossen und Freitag der 13. nimmt halt dieses Rezept dieser frühen Slasher und Paters mit den grausig expliziten Todesszenen des europäischen bzw. italienischen Horrorkinos und verknüpft das, aber ich bin tatsächlich da ein bisschen anderer Meinung, ich meine, das werden wir dann noch ein bisschen ausführen ja dann besprechen, wenn wir dann die Reihe uns vorknüpfen. Aber ich finde den Film tatsächlich gnadenlos überbewertet, lustigerweise. Also ich bin jetzt ein großer Fan, ein leidenschaftlicher Fan des Freitag der 13. Franchises. Aber ich muss gestehen, wenn du das halt so vergleichst mit Filmen von Wes Craven oder von John Carpenter wie Halloween, Nightmare on Elm Street oder Scream oder sowas, dann ist es fast schon eine Beleidigung, den hier als Klassiker zu bezeichnen, weil ich finde nicht, dass er irgendwie mithalten kann mit den größeren Filmen. Also, weil er halt vor allem irgendwie so wenig mit seiner Laufzeit anzufangen weiß. Also, na klar, du hast da halt diese expliziten Morde. Aber gerade nach dem Anfang vergehen halt zum Beispiel 40 Minuten, wo einfach gar nichts passiert, die wirklich unglaublich langweilig sind und mit seinen, mit den stereotypischen Charakteren, die uns da versucht werden, näher zu bringen, was überhaupt nicht gelingt, meines Erachtens. Aber dann hast du auf der anderen Seite halt diese geilen Make-up-Effekte von Tom Savini, du hast diesen Harry Manfredini-Score, der ja auch weltberühmt ist, zumindest für Horrorfans. Ja, aber ich sag mal so, die erste Filmhälfte ist für mich überhaupt nicht gut, wenn man den irgendwie, klar beim ersten Mal vielleicht noch und so, aber ich habe den Film jetzt bestimmt 5-6 Mal gesehen und ich finde zum Beispiel die zweite Filmhälfte ist deutlich spannender und auch vom Tempo her besser als die erste, aber wenn ich die jetzt vergleichen müsste, so halt mit Halloween, Nightmare on Elm Street, aber auch mit so einzelnen Filmen wie My Bloody Valentine zum Beispiel, den wir auch schon besprochen haben, oder The Prowler oder The Burning, da die würde ich jederzeit Freitag der 13. vorziehen. Es gibt aber tatsächlich einige Filme aus dem Franchise, die mir dann wirklich richtig gut gefallen. Aber das dann bei passender Stunde, würde ich sagen. Jetzt habe ich schon fast mehr gesagt als du.
Alles gut. Ja, ich meine, Klassiker ist jetzt auch, vielleicht ist das da die falsche Vokabel.
Nee, aber, es ist ein Klassiker, aber er ist halt, ich finde, zu Unrecht ein Klassiker in dem Sinne.
Okay, ja, also die Qualität lässt sich freilich streiten. Das ist aber, kommt bei mir mit Sicherheit auch noch eine Menge Retro-Charme und nostalgische Verklärung, Schrägstrich, einfach, ja, da hat's halt angefangen so. Das wahrscheinlich gibt das bei mir noch mal so einen kleinen Bonus. Aber ich erkenne ja, ich würde jetzt bezüglich deiner Kritikpunkte, dass da am Anfang wirklich, dass da sehr lange sehr wenig passiert und dass das jetzt auch, ja, von der Cinematografie irgendwie jetzt nicht atemberaubend ist und auch vom Spannungsaufbau, nee, ist es nicht. Aber das stimmt schon.
Lustigerweise passt dann ein Film zu, der, jetzt wechseln wir tatsächlich rüber in den anderen Bereich an Horrorfilmen, den wir so gesehen haben in den letzten Wochen. Habe ich mir was angesehen, was tatsächlich letzte Woche erst fürs Heimkino veröffentlicht wurde, und zwar ein Retro-Slasher namens The Barn aus dem Jahre 2016, aber wie gesagt, bei uns erst Release jetzt. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr charmanter Retro-Slasher, der wirklich jede Möglichkeit nutzt, uns eben genau diese 80er Jahre, die wir auch aus Freitag der 13. kennen, zurückzubringen. Da sind handgemachte Spezialeffekte bei, der hat einen extrem hohen Bodycount, der hat diese typisch diese stereotypischen Figuren dabei, nackte Haut, coole Killer, einen schönen Score, tolle Stimmung und halt so eine Retro-Optik, die halt mit Absicht geschaffen wurde. Das heißt also wirklich, dass dort auch die ganze Zeit so diese kleinen weißen Blitze aufleuchten auf dem Bildschirm. Also dieser weiße, wie nennt man das, Filmkorn ist es
Filmkorn?
Ja nicht.
Filmkorn? Achso.
Ja, Filmkorn ist es ja nicht in direkt, aber halt diese weißen Störelemente halt, Schmutz quasi. Mhm. Ist da die ganze Zeit drauf und so, was dann auch so ein bisschen diese Digitaloptik so halbwegs verbergen kann. Jeder, der unseren Podcast kennt, weiß, dass ich jetzt nicht so auf digital gefilmte Filme stehe. Aber durch diese Filter, die da oben drauf gesetzt wurden, die jetzt auch wirklich nicht so irgendwie pseudo-cool wirken, sondern die passen wirklich ganz gut, kann er halt dieses extreme, ja, ich weiß gar nicht, ob es noch Low-Budget ist oder ob es eigentlich noch No-Budget ist. Nee, umgekehrt. Also es ist No-Budget. Und aber diese ganzen Elemente lassen halt wirklich jeden Genre-Fan lässt das Herz höher schlagen. Da gibt's auch so ein richtig blutiges Massaker nach zwei Dritteln des Films, wo halt wirklich alles kurz und klein gehauen und getötet wird. Und da hat auch ein paar sehr kreative Kills bei, zum Beispiel, also es sind quasi, werden dort von zwei Jugendlichen, die kurz vorm Highschool-Abschluss stehen und nochmal ihre letzte Halloween-Nacht davor feiern wollen, und die locken quasi drei böse Killer hervor. Einer hat einen Kürbiskopf, der brennt von innen, also quasi als ob dann mehrere Kerzen oder sowas an wären. Der andere ist so eine Vogelscheuche. Ich weiß gar nicht mehr, was der dritte war. Auf jeden Fall, diese Kreaturen meucheln sich dann halt durch diese Stadt, die sie da haben. Und da ist ein Kill, wo einer der Killer quasi so einen Apfel nimmt und dem anderen in den Mund rammt und dann den Apfel wieder rauszieht und dann plötzlich alle Zähne von denen in diesem Apfel stecken und sowas. Und der hat da so ein paar ganz coole Kills so dabei. Also das ist natürlich auch jetzt kein irgendwie ein perfekter Film oder sowas. Das ist halt im Angesicht des Budgets und der Mittel auch nicht wirklich möglich gewesen. Zum Beispiel ist das Editing zum Beispiel nicht so gut und die Darsteller sind halt auch eher laienhaft, würde ich sagen. Aber dafür ist das alles grundsympathisch, macht sehr viel Spaß, hat nur ganz wenig Leerlauf und dieser ist auch verzeihbar. Also kann ich tatsächlich empfehlen. Also es war mal ein Blindkauf, den ich gemacht habe, weil mich das schon angesprochen hat und ich wurde sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also wer da Bock drauf hat, sollte sich den unbedingt mal anschauen. 3,5 Sterne für den Film, muss ich sagen. Also es ist natürlich vielleicht auch ein Film, den man sich einfach nur mal aus der Videothek einmal auslädt oder ausleiht, meine ich, oder irgendwie wartet, bis es bei Netflix oder Prime oder so ist. Aber muss sagen, von den ganzen Horrorfilmen, die so in letzter Zeit fürs Heimkino rausgekommen sind, so in aktuellen Produktionen, ist der auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei.
Das klingt sehr cool, habe ich Bock drauf. Ja, ich habe mir dann noch mal mit einer guten Freundin, die kannte die Filme nämlich noch nicht, spaßeshalber auf Netflix, wo du es ja gerade schon erwähnt hast, The Conjuring und den zweiten Teil auch angeschaut. Ja, ich würde jetzt auch mal ganz frech behaupten, dass man wahrscheinlich auch so dieses Conjuring und dann auch das Universe-Franchise, was sich da so ein bisschen drum spinnt, vielleicht auch früher oder später noch mal in eine Devils and Demons Hauptfolge packen kann.
Mit Sicherheit.
Ja, und nichtsdestotrotz hatte ich da Spaß dran, mir die mal wieder anzuschauen. Vor allem, weil ich halt, ich habe jetzt auch erst im Zuge dessen dann zumindest mal den ersten Annabelle-Film gesehen. Da gibt es jetzt ja schon den zweiten und wahrscheinlich den dritten schon angekündigt, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ich weiß gar nicht, ob der dritte kommt. Jetzt kommt erstmal dieser The Nun, also der mit der Nonne.
Genau, aus dem zweiten, ja.
Und irgendwie noch ein anderes Spin-off kommt. Ich weiß gar nicht, ob Annabelle schon einen dritten, weiß ich jetzt gerade selber nicht.
Naja, ja, Conjuring von James Wan kennen viele mit Sicherheit als Regisseur von Saw oder auch von Insidious und ja, hat dann 2013 Conjuring gedreht und rausgebracht und ich mochte den, ich weiß gar nicht, ob ich den dann, ich habe den nicht im Kino gesehen, aber auch nicht sehr viel später, als wir ins Kino kamen, mochte den damals sehr, weil ich fand die Conjuring-Filme immer sehr, ja, also es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, sehr rund. Aber ich finde, ich mag beide, den ersten mehr als den zweiten, eine ganze Ecke sicherlich. Aber ich finde trotzdem, dass die beide das abliefern, was sie mehr oder weniger einem versprechen. Im Sinne von Haunted House slash Exorzismus slash coole Gruselideen. Da finde ich das vielleicht im zweiten hier und da ein bisschen weniger effektiv als wie im ersten. Aber die haben auch jetzt beim zweiten Mal mir tatsächlich nochmal ganz schön viel Spaß gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, wie ist so dein grundsätzlich, wie stehst du so per se zu den Filmen?
Lustigerweise, du weißt ja, dass ich eigentlich nicht so ein Fan bin von diesem ganzen Zeug, Insidious und sowas alles.
Ja.
Aber bei der Conjuring-Reihe muss ich tatsächlich eine riesengroße Ausnahme machen. Also ich finde beide Teile richtig, richtig super. Den zweiten sogar noch minimal besser als den ersten. Weil die irgendwie halt auch eine interessante Geschichte erzählen mit interessanten Figuren und und da liegt ganz viel im Detail und sehr viel Mühe wurde sich da auch gegeben, da wirklich was mal was Sinnvolles zu erzählen mit diesen ganzen Haunted House und Geistergeschichten und so weiter. Und man verfolgt die beiden Hauptfiguren einfach super gerne bei der Recherche und bei der Aufarbeitung dieser Fälle da. Und also da muss ich absolut recht geben. Also die finde ich tatsächlich auch richtig, richtig klasse. Was man allerdings von dem Spin-off nicht behaupten kann, aus meiner Sicht.
Ja, ja, ich also für mich sind auch halt so Lorraine und Ed Warren hat gespielt von Vera Farmiga und Patrick Wilson. Die sind halt auch unfassbar charismatisch und die sind schon, also ich sag mal, wie wichtig sie für diese Art von Film beziehungsweise diesen Film sind, merkst du dann halt, wenn du Annabelle guckst, der, Annabelle ist ja die Puppe, die mit Sicherheit viele Menschen wissen, die halt dann auch schon im ersten Conjuring ja gezeigt wird und auch eine minimale, ja, so eine kleine Nebenstory am Anfang bekommen hat, wo quasi so als, also die quasi so die den Film einleitet, hat jetzt dann hier nochmal einen ersten eigenständigen Film bekommen. Und das ist halt, ich finde nicht, dass der eine Vollkatastrophe ist. Ich finde auch den phasenweise, stellenweise durchaus unterhaltsam und auch nicht schlecht produziert, aber schon weit unter den Möglichkeiten, was man da machen könnte mit so einer coolen Puppe wie Annabelle und auch an manchen Stellen, ja, schon fast auch ein bisschen, also man ärgert sich schon stellenweise, was man da wie
diese Filme, gerade Annabelle, die ziehen sich zu sehr auf ihrem Gimmick mit der Puppe auf. Weißt du, so bei das steht halt immer im Vordergrund und bei den beiden Conjuring-Filmen stehen sowohl die Protagonisten, also die beiden Hauptfiguren, als auch zum Beispiel jetzt im zweiten Teil diese Familie im Vordergrund. Also da geht's mehr um das Menschliche und dadurch, dass du da auch Sympathien hegst und sowas mit denen, fieberst du mit und das erzeugt ja einen ganz anderen Grusel. Und Annabelle ist halt eher so wieder auf dieses Jumpscare-Ding ausgelegt.
Ja, definitiv. Und die Puppe, genau, das ist schon so, sie ist das Gimmick. Wiederum, finde ich, macht sie halt, gibt's nur so zwei, drei Momente, wo halt die Puppe wirklich, wo sie das Gimmick dann auch cool benutzen. Und ich finde dann, wenn, dann zieht das irgendwie, macht da entweder mehr coole Sachen mit dem Gimmick oder nimm's halt echt nur als Aufhänger und dann stell halt die Figuren mehr in den Mittelpunkt und fand ich ein bisschen, naja. Ich finde aber trotzdem, dass, also, der Film, ich finde schon, dass sich da auch Mühe gegeben wurde und Finde ihn jetzt, ich finde, das ist ein perfekter Netflix-Film. Also den kann man durchaus mal gucken.
Das ist so, das sind so Filme für Leute, die jetzt nicht richtig harten Horror gucken oder nicht, also die halt die Horrorfilme vielleicht gucken, die im Kino laufen, aber nichts, was darüber hinausgeht. Für die ist Annabelle perfekt, aber sag mal, für uns ist es jetzt nichts, was uns vom Stuhl reißt, ne?
Ja, ich habe den da zum Beispiel mit einer guten Freundin geguckt und die schaut jetzt wenig, also nicht so oft und viel Genre wie wir, und die war durchaus sehr gegruselt. Also, ne, es gibt ja viele Menschen, die dann halt so, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es diese Art Film gibt, die da jemanden dann, ja, da schon ordentlich mitnimmt.
Ja, es muss ja nicht immer gleich Mathieu sein.
Nö.
Ich habe tatsächlich mir was angesehen, was auf den Fantasy Filmfest Nights lief, was Kollege Hacker und ich uns damals bewusst nicht angesehen haben, und zwar Downrage von Ryo Kitamura, der eigentlich mit No One Lives und insbesondere mit Midnight Meat Train ja schon ordentlich was abgeliefert hat. Aber mit Downrage hat er ein Eigentor geschossen, aus meiner Sicht. Also das ist ein völlig blödsinniger Film. Da geht's irgendwie, da wirst du auch direkt reingeschmissen, so in die Geschichte, ohne Vorstellung, ohne alles. Es sind halt ein paar Jugendliche junge Erwachsene, drücken wir es mal so aus, Young Adults, die halt mit dem Auto auf der Straße liegen bleiben, weil dort jemand, ein Sniper, den in die Reifen geschossen hat. Und dieser Sniper macht Jagd auf die Jugendlichen. Das ist der ganze Plot. Und das ist so eine Art Kammerspiel, aber draußen. Aber das ist so, das ist zwar total blutig, aber halt auch irgendwie nicht befriedigend blutig, weil es halt immer alles nur, Schussverletzungen sind. Also da fliegen auch Augen raus und Gliedmaßen werden abgesprengt und sowas alles. Aber so, das ist irgendwie kein richtiger Horror für mich irgendwie so, weil das alles so, wenn da jemand aus der Entfernung rumschießt, ist irgendwie, weiß ich nicht, unspannend für mich. Und es war alles so belanglos und die Figuren, die waren halt mega, mega blöd. Die sprechen nur debile Dialoge und auch audiovisuell ist es total langweilig und der macht überhaupt nichts aus seiner eigentlichen Prämisse, aus der man hätte eigentlich irgendwie was machen können, aber so ist es irgendwie nur so eine Splatter-Orgie, die aber irgendwie auch nicht so richtig befriedigt. War ich tatsächlich sehr enttäuscht von und habe dem auch nur 2 Sterne gegeben. Da habe ich von Kitamura echt Besseres erwartet. Das dürfte wahrscheinlich sein schlechtester Film bisher sein. Und bin ganz froh, dass ich, na gut, ist auch Quatsch, dass ich ihn nicht auf den Fantasy-Film-Fest-Nights gesehen habe. Weil jetzt habe ich ja trotzdem Geld ausgegeben für den Film, also macht's ja auch keinen Unterschied. Aber ja, nee, das war nix. Aber jetzt zum Abschluss muss ich tatsächlich noch ein Plädoyer halten. Und zwar hat ja ein Horrorfilm in den letzten, oder 2 Horrorfilme in den letzten Wochen böse Kritiker- und Fanschelte bekommen. Den einen haben wir schon besprochen in der Fantasy Film Fest Nights Folge, The Strangers 2, den ich ja tatsächlich ziemlich gelungen fand. Aber auch der 4. Purge-Film, also das Prequel, The First Purge, ist beim Publikum nicht so gut angekommen und auch bei den Kritikern nicht. Und ich bin ehrlich, ich kann die schlechten Bewertungen nicht wirklich nachvollziehen. Also es ist halt ein Prequel und es zeigt halt sozusagen die Nacht der ersten Purge und wie das alles zustande gekommen ist, halt durch diese Verbrechensrate in den USA. Und da gibt's halt diese Partei, die da an der Macht ist, die New Founding Fathers of America. Und die wollen halt ein soziales Experiment starten, um halt die Aggression auf eine Nacht zu schüren in einer, ja, so isolierten Community, sagt man. Also in dem Fall, weiß ich gar nicht mehr, war das in Harlem oder Bronx? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall in einem von den, eher nicht so beliebten Stadtteilen in New York. Und, nee, Quatsch, wie heißt denn die Insel? Staten Island heißt die, ne?
Manhattan ist auch die Insel, aber...
Ja, weil Manhattan ist ja eher für die Reichen und so. Ich glaube, es müsste Staten Island sein, wenn ich mich nicht ganz irre, wo das spielt. Und dort findet halt die erste Purge statt. Also sie findet noch nicht in ganz Amerika statt, sondern die wollen das erstmal testen in diesem Stadtteil, der dann auch abgeriegelt wird. Und ja, die Leute müssen feststellen, dass die eigentlich gar nicht so richtig Bock haben darauf, sich gegenseitig abzumeucheln und umzubringen, weil es jetzt mal erlaubt ist. Und sie feiern stattdessen Purge-Partys und ja, selbst die Gangster dort, die auch so ein bisschen im Vordergrund stehen von der Handlung, auch die haben eigentlich nicht so richtig Bock, obwohl sie eigentlich dafür bekannt sind, Leute ja umzubringen oder irgendwie Verbrechen zu gestalten. Und deswegen sorgt dann diese Partei dafür, dass dort Söldner reingeschickt werden in die ganze Sache, die das so ein bisschen aufheizen und anstacheln sollen. Und dann wird's halt doch eine richtige Purge-Nacht mit allerlei Toten und Leichen und so weiter. Und keine Ahnung, was die Leute haben. Also nach solchen Filmen haben wir uns doch früher alle gesehnt. Also B-Movie, Exploitation-Zeug, das hat, also ich fand den sehr spannend, fand den sehr unterhaltsam. Ich finde, der hat sympathische Figuren. Er spielt halt in der hat halt viele Person of Color, also quasi die komplette Besetzung besteht quasi nur daraus, aus dieser Community, und ich fand das sehr sympathisch. Also klar, das gerade so nach so Filmen wie Black Panther und sowas passt es halt auch perfekt gerade ins aktuelle Zeitgeschehen rein, dort eben die Hauptfiguren aus diesem Bereich kommen zu lassen. Und natürlich sind dann halt, was auch viele Leute gestört haben, dann halt Hip-Hop-Beats und ein Hip-Hop-Soundtrack dazu. Aber das macht richtig Spaß, weil das so richtig wuchtige Beats sind und die passen auch immer zu den Szenen. Und klar, der hat, ja, man muss halt vergleichen, Purge generell, also ich fand den ersten Purge-Film damals mit Ethan Hawke zum Beispiel überhaupt nicht gut, also weil ich finde, gerade wenn du halt so eine Prämisse hast, dass da eine Nacht ist, wo die Leute Verbrechen machen können und wo auf der Straße eigentlich die Action passiert, dass dann als wie sagt man, jetzt habe ich gerade den Subgenre-Namen vergessen, wie nennt man das noch, wie auch Strangers, jetzt habe ich es gerade vergessen. Home Invasion, ein Home Invasion Film draus zu machen, war halt mega daneben. Und zum Beispiel Purge 2 und Purge 3 fand ich dagegen richtig mega gut, weil er halt das zeigt, was auf der Straße abgeht, was der erste hätte eigentlich auch schon machen müssen. Und hier ist es eher so, dass es jetzt nicht mehr ganz so brutal zugeht. Also es gibt immer noch ein paar heftige Szenen und so weiter, aber es ist jetzt nicht so mega explizit, obwohl der Film komischerweise, glaube ich, als erster der Reihe eine FSK 18 gekriegt hat. Der hat auch eine tolle Atmosphäre und das ist natürlich irgendwie nicht alles mehr innovativ und frisch, weil das Hauptthema von Purge ist ja eigentlich schon auserzählt, deswegen wundert es mich auch, dass da jetzt noch die Serie hinterher geschoben wird. Aber ich finde, der reiht sich eigentlich perfekt so in die Sequels 2 und 3 ein vom Kanon her. Nur es ist halt eben kein Horror mehr per se. Es ist jetzt nicht mehr wirklich ein richtiger Horrorfilm, es ist eher ein Action-Thriller, würde ich sagen. Also da ist halt auch viel mit Schusswaffen und so und da wird jetzt nicht irgendwie so geslasht oder sowas, wie man es vielleicht noch im zweiten und dritten Teil so ein bisschen gesehen hat. Aber ich fand ihn trotzdem wirklich gut gemacht. Also ich weiß echt nicht, was die Leute haben. Aber keine Ahnung, vielleicht liegt da die Anspruchshaltung einfach so. Also ich wusste, dass ich hier einen B-Movie krieg, der halt genau das anspricht, was ich von so einem Film erwarte, und das habe ich komplett bekommen. Also von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es eine Empfehlung für den Film. Andere sehen das tatsächlich anders, aber für diesen Podcast muss ich jetzt mal ein Lob aussprechen. Also nicht für den Podcast, sondern für den Film.
Und für den Podcast auch.
Den Podcast sowieso, ja.
Ah, ich bin mal gespannt. Ich habe noch hier Election Year auch im Regal stehen. Den habe ich noch nicht gesehen.
Richtig gut.
Ich freue mich auch drauf, weil den zweiten mochte ich auch sehr. Und dann hoffentlich auch, hoffe ich mal, dass auch mir auch jetzt The First Purge gefallen wird. Ich finde ja auch die Idee, ja, doch, ich finde auch, dass es, finde die ist sehr potenzialreich. Und allein für solche, ich mag ja auch die Rick and Morty-Episode, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber da gibt's dann ja auch, dass sie einen Purge-Planeten entdecken, wo dann quasi immer The Purge ist. Und ach, ist schon cool. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob diese Kritik gerechtfertigt ist. Ich glaub dir einfach mal, beziehungsweise ich schätze ja deine Meinung. In dem Sinne nehme ich mal an, dass da es auch bestimmt andere Gründe gab, warum man den dann jetzt irgendwie blöd findet. Ich glaube, die ganze Purge-Reihe leidet ja generell darunter so ein bisschen. Ich bin mal gespannt.
Da können wir auf jeden Fall definitiv auch noch eine Episode zu machen, da mal alle Filme. Vielleicht, wenn die Serie raus ist, dass man die mit reinnehmen kann, können wir auf jeden Fall machen. Das war's auf jeden Fall für heute. Heute können wir mal teasen, was in der nächsten Folge passiert, weil die kommt ja auch schon in wenigen Tagen. Haben uns tatsächlich mal einen etwas anspruchsvolleren Film rausgesucht, der nicht mal unbedingt reiner Horror ist, aber ganz klassisches Genre-Kino. Und zwar werden wir Nicolas Winding Refns The Neon Demon besprechen, und da freuen wir uns schon tierisch drauf. Also freut euch schon mal auf die nächsten auf die nächste Episode. Und bis dahin, schaut euch Horrorfilme an, genießt die letzten brütend heißen Tage, bevor es endlich Winter wird nächste Woche. Ich freue mich tierisch drauf, weil ich auch noch Urlaub habe. Es ist ja gefühlt Winter, weil wenn du von 36 Grad auf 24 runterkommst, dann ist es ja wie Weihnachten und Silvester zusammen. Ne?
Genau, darauf freuen wir uns.
Ja, wunderbar. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.